Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen und herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der BMW Group zum dritten Quartal 2021. Bei uns sind heute wieder Oliver Zipse, Vorsitzender des Vorstands, und Nicolas Peter, Mitglied des Vorstands, verantwortlich für Finanzen. Die Herren werden Ihnen zunächst wie immer einen Überblick über die Geschäftsentwicklung geben und im Anschluss haben wir dann wieder Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Damit übergebe ich das Wort an Herrn Peter. Nicolas, bitteschön.
Danke, Max. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die gute Geschäftsentwicklung der BMW Group in den ersten 9 Monaten bestätigt unseren strategischen Kurs. Vor dem Hintergrund der Halbleiterkrise haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Monat für Monat Höchstleistung gezeigt. Daher konnten wir die Erwartungen für unsere Jahresziele im September noch einmal anheben. Alle Segmente liegen auf Kurs für unsere Jahresguidance. Wir richten die BMW Group weiter konsequent auf emissionsfreie Mobilität aus. Die dafür nötigen Investitionen finanzieren wir aus dem laufenden Geschäft. Einen wichtigen Beitrag wird dabei auch weiterhin unser Performance-Programm leisten. Ein Schwerpunkt liegt auf der noch konsequenteren Ausschöpfung von Marktpotenzialen im Vertrieb. Zudem erhöhen wir die Schlagzeilen bei der Digitalisierung von Prozessen im gesamten Unternehmen. Und wir werden weiter sehr konsequent an der Optimierung unseres Working Capital, insbesondere der Logistik, arbeiten. Beginnen wir mit den Finanzkennzahlen im Konzern. Der Konzernumsatz stieg in den ersten 3 Quartalen 2021 um 19,2% auf 82,83 Milliarden Euro. Im dritten Quartal legten die Umsatzerlöse auf 27,47 Milliarden Euro zu. Wie erwartet liegt das Konzernergebnis vor Steuern per September mit 13,15 Milliarden Euro deutlich über Vorjahr. Im dritten Quartal betrug es 3,42 Milliarden Euro. Die EBT-Marge im Konzern liegt bei 15,9% per September und bei 12,4% im dritten Quartal. Damit sind wir sehr zuversichtlich, nicht nur den angekündigten deutlichen Anstieg beim Konzernergebnis in diesem Jahr zu erreichen, sondern auch unsere langfristige Zielmarke von mindestens 10% Umsatzrendite im Konzern zu übertreffen. Auch bedingt durch die andauernden Versorgungsengpässe bei Halbleitern ist der Fahrzeugabsatz im dritten Quartal nach einem starken ersten Halbjahr wie erwartet niedriger ausgefallen als im Vorjahresquartal. Die starke Kundennachfrage spiegelt sich in einer weiterhin guten Preisdurchsetzung wider. Auch der Modellmix hat sich weiter verbessert. Anhaltend hohe Preise auf den internationalen Gebrauchtwagenmärkten führten auch im dritten Quartal zu sehr zufriedenstellenden Wiedervermarktungserlösen. Dadurch konnte der Volumenrückgang im Ergebnis überkompensiert werden. Meine Damen und Herren, mit dem Marktstart der beiden vollelektrischen Modelle iX und i4 im November ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für uns erreicht. Beide Fahrzeuge verzeichnen einen hervorragenden Auftragseingang. Die Elektrifizierung unserer gesamten Modellpalette wird planmäßig weiter vorangetrieben. Zudem investieren wir, wie angekündigt, weiter in die Digitalisierung. Im laufenden und im kommenden Jahr werden wir hierauf sowohl im Fahrzeug als auch im Hinblick auf unsere Prozesse einen besonderen Fokus legen. Bis zum Jahresende wird die BMW Group mit rund 2,5 Millionen Fahrzeugen die größte Over-the-Air-Upgrade-fähige Flotte im Wettbewerbsumfeld auf der Straße haben. Diese klare Zukunftsorientierung spiegelt sich auch bei den Aufwendungen für Forschung und Entwicklung wider. Sie liegen, wie angekündigt, im dritten Quartal mit 1,6 Milliarden Euro um fast 200 Millionen Euro über Vorjahr und auch über den Vorquartal. Die F&E-Quote ist im Quartal auf 6,5% gestiegen und lag in den ersten 9 Monaten bei 5,3%. Im Gesamtjahr rechnen wir unverändert mit einer F&E-Quote auf dem Niveau des Vorjahres um die 6%. Mit rund 950 Milliarden Euro fallen auch die Investitionen wie geplant höher aus als im mit rund 950 Millionen Euro fallen auch die Investitionen wie geplant höher aus als im Vorjahresquartal. Das entspricht einer Investitionsquote von 3,5% im dritten Quartal und von 3,2% per September. Im Gesamtjahr erwarten wir weiterhin eine Quote deutlich unterhalb unseres Zielwertes von 5%. Durch die insgesamt positive Marktentwicklung hat sich das BBA-Ergebnis im Finanzergebnis im dritten Quartal weiter verbessert. Meine Damen und Herren, kommen wir zu den einzelnen Segmenten, beginnend mit dem Automobilsegment. Wie erwartet haben die Versorgungsengpässe bei Halbleitern den Absatz im dritten Quartal gebremst. Dank unserer schnellen Reaktionsfähigkeit und der hohen Flexibilität unseres globalen Produktionssystems konnten wir die Auswirkungen auf die Fahrzeugfertigung jedoch begrenzen. Die Umsatzerlöse sind entsprechend der hohen Kundennachfrage per September auf über 70 Milliarden Euro gestiegen. Im Quartal liegt der Umsatz bei 22,63 Milliarden Euro, rund 3,0% höher als im Vorjahresquartal. Beim EBIT haben wir bis Ende September mit 7,95 Milliarden Euro einen neuen Bestwert für das Segment erreicht. Im dritten Quartal legt es trotz des Volumenrückgangs aufgrund der Versorgungsengpässe um knapp 19% auf 1,76 Milliarden Euro zu. Das entspricht einer EBIT-Marge von 11,3% per September und 7,8% im Quartal. Wie erwartet hat sich die Ergebnisdynamik zu Beginn des zweiten Halbjahres gegenüber dem ersten Halbjahr abgeschwächt. Neben der Halbleiterthematik wirken sich auch die gestiegenen Rohstoffpreise sowie höhere Fixkosten aufgrund der gestiegenen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung ergebnismindernd aus. Dagegen laufen positive Effekte aus der Preisdurchsetzung infolge der Angebotsverknappung sowie die positive Entwicklung bei den Restwerten. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Ergebnisbeitrag unseres chinesischen Joint Ventures BBA im Finanzergebnis wider. In Summe liegt das At-Equity-Ergebnis im dritten Quartal um 35 Millionen Euro über Vorjahr. Die gute Ergebnisdynamik sowie das weiterhin sehr konsequente Management der Lagerbestände zeigen sich auch im Free Cashflow des Segments. Per September steht er trotz höherer Investitionen sowie planmäßiger Mittelabflüsse für Personalstrukturmaßnahmen und der Zahlung des Bußgeldbescheids der EU-Kommission im Zusammenhang mit dem Kartellverfahren bei knapp 6,3 Milliarden Euro. Damit sind wir auf Kurs für unser nach oben angepasstes Jahresziel von rund 6,5 Milliarden Euro. Für das vierte Quartal erwarten wir neben deutlich höheren Steuervorauszahlungen einen weiteren Anstieg der Investitionen. Aufgrund der oben genannten Versorgungsengpässe wird sich die Ergebnisentwicklung im Vergleich zu den ersten 9 Monaten des Jahres zudem leicht abschwächen. Das Segment Finanzdienstleistungen hat erneut eine starke Performance gezeigt. Per September wurden im Finanzierungs- und Leasinggeschäft mit Endkunden mehr als 1,5 Millionen Neuverträge abgeschlossen. Damit lag die Zahl der Neuabschlüsse auch über dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Von Januar bis September ist das Segmentergebnis vor Steuern um knapp 1,9 Milliarden Euro auf mehr als 2,9 Milliarden Euro angestiegen. Im dritten Quartal hat es auf 988 Millionen Euro zugelegt. Ein wesentlicher Faktor ist die nach wie vor außergewöhnlich gute Entwicklung auf den weltweiten Gebrauchtwagenmärkten, die zu höheren Wiedervermarktungserlösen für Leasingrückläufer führt. Zudem bleiben die Aufwendungen für Kreditrisiken unverändert niedrig. Im Vorjahr hatten wir die Risikovorsorgen pandemiebedingt angepasst, was sich belastend im Segmentergebnis widerspiegelte. Für das Segment Motorräder sind die ersten 9 Monate ebenfalls positiv verlaufen. Mehr als 156.000 Einheiten konnten bis Ende September an Kunden übergeben werden. Ein Viertel mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das operative Segmentergebnis verdreifachte sich nahezu auf 323 Millionen Euro. Im dritten Quartal lag es bei 39 Millionen Euro. Das entspricht einer EBIT-Marge von 14,3% im Neunmonatszeitraum und von 6,1% im Quartal. Meine Damen und Herren, kommen wir zum Ausblick für unsere wichtigsten finanziellen und nicht finanziellen Leistungsindikatoren. Beim Vorsteuerergebnis im Konzern erwarten wir im Gesamtjahr eine deutliche Steigerung. Die Zahl der Mitarbeiter soll leicht unter dem Niveau des Vorjahres liegen. Im Segment Automobile erwarten wir, dass die Fahrzeugauslieferungen im Gesamtjahr solide über dem Niveau des Vorjahres liegen. Der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge am Gesamtvolumen wird deutlich steigen. Bereits per September haben wir mehr als doppelt so viele batterieelektrische Fahrzeuge verkauft wie im Vorjahr. Die CO2-Emissionen in der Neuwagenflotte werden wir erneut deutlich reduzieren. Die bestehenden Unsicherheiten bei der Halbleiterversorgung werden die Produktion allerdings auch im vierten Quartal beeinträchtigen. Zudem belasten, wie bereits angekündigt, hohe Rohstoffpreise und die zum Jahresende steigenden Fixkosten das Ergebnis. Die EBIT-Marge im Segment Automobile erwarten wir, wie bereits kommuniziert, im Korridor zwischen 9,5% und 10,5%. Ursächlich für die positive Anpassung der Guidance im September war im Wesentlichen die anhaltend gute Preisdurchsetzung sowohl bei den Neu- als auch bei den Gebrauchtfahrzeugen. Im Segment Finanzdienstleistungen gehen wir entsprechend der guten Geschäftsentwicklung und der positiven Situation bei Restwert und Kreditrisiken von einem Return on Equity zwischen 20% und 23% aus. Im Segment Motorräder gehen wir von einem deutlichen Anstieg der Auslieferung aus. Die EBIT-Marge wird sich im Zielkorridor von 8% bis 10% bewegen. Bei unseren Prognosen setzen wir voraus, dass sich die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen nicht wesentlich verschlechtern. Meine Damen und Herren, wie bereits angekündigt, erwarten wir für das vierte Quartal eine stabile Ergebnisentwicklung. Die Kundennachfrage wird weiter hoch bleiben. Wesentlicher Einflussfaktor bleiben allerdings die Lieferengpässe bei den Halbleitern. Die starke Performance in den ersten 9 Monaten des laufenden Jahres belegt erneut unsere operative Stärke. Gleichzeitig fokussieren wir uns auf die technologische Weiterentwicklung unserer Produkte. Wir gehen daher mit Zuversicht in das kommende Jahr. Vielen Dank.
Vielen Dank, Nicola Peter. Und nun darf ich Oliver Zipse bitten.
Ich grüße Sie alle sehr herzlich. Dr. Peter hat es gerade ausgeführt. Die BMW Group ist profitabel. Das Unternehmen wächst. Das verdanken wir unseren Kunden weltweit, die unsere Produkte und Antriebstechnologien in ihrer Vielfalt nachfragen. 1,9 Millionen Automobile der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce haben wir in den ersten 9 Monaten ausgeliefert, sowie 156.000 BMW Motorräder und Scooter. Das sind 18% respektive 21% mehr als im Vorjahr. BMW hat erneut Marktanteile gewonnen und erreicht als Premium-Hersteller bei gleichzeitig sehr guter Preisdurchsetzung inzwischen einen Weltmarktanteil von 3,4%. In bedeutenden Märkten wie den USA und China haben wir unsere bereits starke Wettbewerbsposition noch weiter ausbauen können. In vielen Ländern führt BMW das Premium-Segment an. Das trifft auf China und die USA ebenso zu wie auf Mexiko, Brasilien und weitere Märkte in Südamerika sowie Südafrika und viele Länder in Europa, darunter auch unser Heimatmarkt hier in Deutschland. Das zeigt uns, wir setzen unsere erfolgreiche Geschäftsentwicklung fort. Für 2021 bestätigen wir unsere erhöhte Jahresprognose. Unsere Ertragskraft hat eine fundamentale Bedeutung, denn wir schaffen damit das Fundament, um weiter gezielt in die relevanten Zukunftsfelder zu investieren. Diese Beidhändigkeit ist mehr denn je gefragt. Denken Sie an anspruchsvolle politische Vorgaben, heterogene wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung in der Welt, neue technologische Möglichkeiten und geopolitische Spannungen und vieles mehr. Als globales Unternehmen ist es unsere Aufgabe, unter den jeweiligen Rahmenbedingungen ein langfristig tragfähiges Geschäftsmodell für die BMW Group zu sichern. Das erfordert zum einen, dass wir kurzfristige Veränderungen in unserem Umfeld flexibel, aber konsequent angehen. Gleichzeitig verfolgen wir unsere strategische Ausrichtung gemäß unserer langfristigen Ziele und treffen die notwendigen Entscheidungen. Auf diese Beidhändigkeit möchte ich heute näher eingehen. Worauf konzentrieren wir uns jetzt und wie stellen wir uns für die Zeit nach 2025 auf? Zum ersten Punkt. Auch in diesem Jahr haben wir unsere Fähigkeit bewiesen, schwierige Situationen zu meistern. Das gilt für die anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie genauso wie für die derzeit angespannte Versorgungslage bei Halbleitern. Unsere Ressorts Einkauf, Entwicklung, Produktion und Vertrieb arbeiten sehr eng zusammen und schöpfen alle Möglichkeiten aus. Zudem haben unsere stabilen und vertrauensvollen Beziehungen zu den Lieferanten weltweit dafür gesorgt, dass wir die Situation im Sinne unserer Kunden bislang besser abfedern konnten als viele Wettbewerber. Per September liegen nicht nur all unsere Marken, sondern auch die großen Weltregionen deutlich über Vorjahr. Europa über 10%, Asien fast 20%, Amerika über 30%, davon USA alleine plus 33% und auch sonstige Märkte fast 30%. So wie von uns erwartet und angekündigt, ist die Absatzdynamik bei unseren elektrifizierten Fahrzeugen besonders hoch. Unsere Auslieferungen bei E-Fahrzeugen und Plug-in-Hybriden haben sich von Januar bis September gegenüber Vorjahr verdoppelt. Unsere BEVs liegen sogar 120% über Vorjahr. Seit kurzem laufen auch nun die neuen Innovationsträger BMW i4 und BMW iX vom Band. Beide sind für mehrere Monate vorbestellt. Viele internationale Medienvertreter und Automobilexperten, auch teilweise waren Sie ja auch persönlich dabei, haben den i4 und den iX in den vergangenen Wochen persönlich erlebt und waren begeistert. Wir im Vorstand testen unsere Produkte regelmäßig. Das ist ganz klar. Vor kurzem ging es auch für unsere Bereichsleiter von München in die Nähe von Köln und wieder zurück. Knapp 600 Kilometer einfache Strecke im iX, voll elektrisch mit den neuesten digitalen Features. Das Fazit unserer Bereichsleiter, E-Mobilität ist voll im Alltag angekommen. Aber die Ladeinfrastruktur hält nicht Schritt. Sie muss hier in Deutschland und ganz Europa schnell und spürbar ausgebaut werden, entlang eines ebenso verbindlichen wie ambitionierten Szenarios. Dafür setze ich mich auch als ACEA-Präsident ein. Schon heute übersteigt das Wachstum bei Elektroautos das Wachstum der Ladekapazitäten in Deutschland um den Faktor 5. In vielen EU-Staaten existiert noch überhaupt kein Netz mit Ladesäulen. Doch ohne stimmige Randbedingungen wird sich keine Technologie umsetzen lassen bzw. breite Akzeptanz finden. Das gilt für E-Mobilität genauso wie für Wasserstoff. Deshalb sollten zusätzliche Schritte für eine noch stärkere CO2-Reduzierung in Europa nach 2030 nur ausgehend von der dann tatsächlich vorhandenen Ladeinfrastruktur beschlossen werden. Hier kann ein Review im Jahr 2028 die passenden Vorgaben für den weiteren Pfad liefern. Eine grundlegende Voraussetzung ist, dass unsere Kunden schon heute vom E-Antrieb überzeugt sind. Und wir dürfen festhalten, dass wir hier richtig unterwegs sind. The best 4 Series is electric. So wird der neue BMW i4 vielfach gelobt und wir schaffen somit Begehrlichkeit. Gebaut wird er in unserem ältesten Werk, in dem Menschen mit über 15 Nationalitäten arbeiten, mitten in der Stadt. Dazu ein kleiner Exkurs, denn dort wird der Wandel am sichtbarsten. Unsere Motorenfertigung verlagern wir schrittweise an andere Standorte. Jobs streichen wir dabei nicht. Dafür entsteht an gleicher Stelle eine Montage für E-Autos. Das bringt uns schnell voran. Schon 2023 hat mindestens die Hälfte aller Fahrzeuge aus dem Werk München einen elektrifizierten Antrieb. Davon wird der überwiegende Teil voll elektrisch sein. Mit der neuen Fahrzeugmontage kann das Werk ab 2026 auch bis zu 100% reine BEVs fertigen. Entscheiden wird darüber aber dann die Nachfrage. So funktioniert konsequente Transformation und parallel arbeiten wir an einer emissionsfreien Transportlogistik für unser Stammwerk hier in München. Wir lassen dabei niemanden zurück. Weltweit haben wir mehr als 50.000 Fachkräfte für Elektromobilität bereits qualifiziert. Und ab diesem Monat sind neben unserem Elektropionier BMW i3, dem urbanen Erfolgsmodell Mini SE und dem iX3, den wir in China produzieren, auch der i4 und der iX verfügbar. In den nächsten 2 Jahren folgen die vollelektrischen Versionen der volumenstarken BMW Reihen 5er und X1 sowie der 7er. Für unsere Kunden bedeutet das, bereits ab 2023 decken wir rund 90% unserer heutigen Marktsegmente mit jeweils mindestens einem vollelektrischen Modell ab. Sie haben die Wahl. Trotzdem ist der Weg noch lang, bis alle Kunden in allen Ländern der Welt nur elektrisch fahren. Für den Klimaschutz zählt jedoch schon heute jedes einzelne Gramm CO2, das wir vermeiden. Warum sollten wir uns vorzeitig auf nur eine technische Lösung festlegen, wenn dadurch erhebliche Potenziale im Hier und Jetzt ungenutzt bleiben? Dazu zählt explizit auch eine weitere CO2-Reduktion durch die Weiterentwicklung der konventionellen Antriebstechnologien. Ab 2022 erhalten unsere Baukastenmotoren die 2. Generation der 48-Volt-Technologie. Dies führt bei allen zu einer weiteren deutlichen Effizienzsteigerung. 48-Volt-Technologie ist übrigens gleichbedeutend mit Mild-Hybriden. Bei einzelnen Modellen, die nun direkt in die 2. Stufe springen, kann dies weniger CO2 in einer Größenordnung von bis zu 20% ausmachen. Wir brauchen den Wettbewerb der Technologien im Interesse der Kunden und für weniger CO2. Alles andere, meine Damen und Herren, wäre ein selbstentschiedener Konsolidierungskurs. Mit unseren intelligenten Fahrzeugarchitekturen bedienen wir auch künftig die weltweiten Märkte in ihrer Individualität und Veränderungsgeschwindigkeit mit den jeweils passenden Technologien. Und damit komme ich zum 2. Punkt. Wie stellen wir uns für die Zeit nach 2025 auf? Im technologischen Wandel sehen wir eine große Chance für BMW, unser Geschäftsmodell nachhaltig zu stärken. Technologie schafft Klimaschutz. Wir richten die BMW Group konsequent auf Klimaneutralität aus. Was zählt im Einzelnen dazu? Erstens, der weitere Hochlauf der E-Mobilität bei allen Marken. Mini und Rolls-Royce werden ab Anfang der 2030er Jahre ausschließlich elektrisch sein. Und unsere Kernmarke BMW führen wir mit der neuen Klasse ab 2025 in eine neue vollelektrische Dimension. Das gilt ebenso für das digitale Erleben von Mobilität unserer Kunden. Zweitens, unser klares Bekenntnis zur klimaneutralen Mobilität. Dazu haben wir unsere anspruchsvollen Nachhaltigkeitsziele für Lieferkette, Produktion und Nutzungsphase weiter selbst verschärft. Und drittens, unsere Ausrichtung hin zur Kreislaufwirtschaft. Wie das konkret aussehen kann, haben wir auf der IAA Mobility gezeigt. Auf den BMW iVision Circular haben wir weltweit extrem positives Feedback erhalten. Er besteht zu 100% aus recyceltem Material und ist zu 100% recyclingfähig. Wir kündigen nicht nur an, sondern lassen Taten sprechen. Zum Beispiel für die neue Klasse zum Beispiel beziehen wir grünen Stahl vom schwedischen Startup H2 Green Steel, hergestellt mit Wasserstoff und Grünstrom. So verringern wir bereits ab Anfang der Lieferkette die CO2-Emissionen auf drastische Weise. Trotzdem lautet die entscheidende Frage, welchen gesamthaften CO2-Abdruck hinterlässt ein Fahrzeug über seinen Lebenszyklus? Von den eingesetzten Rohstoffen über die industrielle Fertigung und aktive Nutzung bis hin zum Recycling. Dabei bemisst sich die Glaubwürdigkeit daran, ob sich konkretes Handeln am Ende auch überprüfen lässt. Deshalb ist die BMW Group als erster deutscher Automobilhersteller der Business Ambition for 1.5 Degrees beigetreten. Das beinhaltet die Erreichung der Klimaneutralität bis 2050 Und unser Weg dorthin ist wissenschaftlich validiert, transparent und messbar. Klar ist dabei, Ressourcen werden immer knapper, folglich steigen die Preise für Rohstoffe. Deswegen denken wir den nächsten Transformationsschritt schon jetzt folgerichtig mit. Wie verringern wir unseren Ressourcenverbrauch deutlich? Hier liegt ein kräftiger Hebel für nachhaltiges Wirtschaften und profitables Wachstum in der Zukunft. Bei der BMW Group werden wir den Anteil von Sekundärmaterialien in unseren Fahrzeugen sukzessive auf 50% erhöhen. Wir alle sind dabei gefordert und darum dürfen wir nicht länger in Fragmenten denken. Ich sage das auch mit Blick auf die UN Climate Change Conference in Glasgow. Am kommenden Montag werde ich diese Themen auf dem Sustainable Innovation Forum der COP adressieren. Unser gemeinsames Ziel, die CO2-Emissionen schnell und massiv zu senken, erfordert Kooperation auf globaler Ebene. Das gilt speziell für die Bepreisung von CO2. Wir unterstützen die Bepreisung als effizienteste Maßnahme zur Eindämmung der Kohlenstoffemissionen, sofern sie länderübergreifend und vor allen Dingen einheitlich geregelt wird. Es ist sehr wichtig, dass die Lenkungswirkung der Politik in diese Richtung zielt. In allen Branchen sind Nachhaltigkeit und Digitalisierung längst eng miteinander verknüpft. Mit Catena X haben wir aus diesem Grund ein industrielles Vorzeigeprojekt etabliert, das wir nun weiter stärken müssen. Catena X schafft Transparenz vom kleinen Zulieferbetrieb bis zum OEM. Diese übergreifende Vernetzung ist ein echter Standortvorteil für Europa. Ein modernes Fahrzeug ist heute schon wesentlich durch Software geprägt. Wir forschen und entwickeln an 10 Standorten rund um den Globus, an eigenen Standorten sowie in Joint Ventures mit insgesamt rund 10.000 IT- und Software-Spezialisten an der Digitalisierung von Fahrzeugen. Seit über 2 Jahrzehnten treiben wir die Vernetzung unserer Fahrzeuge voran. Und das zeigt sich auch jetzt wieder. Ende dieses Jahres hat die BMW Group die größte Flotte weltweit auf der Straße, die Over-the-Air Update und Upgrade fähig ist. Mit unserem Remote Software Upgrade sind unsere Fahrzeuge zu jeder Zeit am allerneuesten Stand, vergleichbar mit Updates, die wir von unseren Smartphones kennen. Davon profitieren vor allen Dingen unsere Kunden. Ihr Fahrzeug ist nicht nur stets top aktuell, es wird auch immer besser, denn wir können auf jede Zeile Programmiercode im Fahrzeug zugreifen. Unsere Kunden können zudem neue Funktionen und Features kaufen oder abonnieren und durch High-End-Konnektivität wie zum Beispiel 5G im EX werden unsere Fahrzeuge zu einem Smart Device im digitalen Ökosystem der Kunden. Standardisierung ist ein Schlüssel für die Digitalisierung von Automobilen. Wir halten die Entwicklung von gemeinsamen, standardisierten Basiselementen von Fahrzeugbetriebssystemen mit anderen OEMs und Lieferanten für sinnvoll. Dabei hat der Einsatz von Open-Source-Software hohes Gewicht, damit wir in der Basis dieselbe Sprache sprechen. So muss das Rad nur einmal erfunden werden, wir sichern hohe Wirtschaftlichkeit und können gleichzeitig auf bestehende digitale Ökosysteme zugreifen, wie zum Beispiel das Android-Open-Source-Projekt von Google. In diesem Prozess kooperieren wir mit Tech-Playern wie Apple, Amazon, Tencent, Google, Intel und viele andere. Gleichzeitig stehen wir mit ihnen im Wettbewerb. Für mich ist das weniger ein Gegeneinander von OEMs versus Tech-Giants als vielmehr Ausdruck gelebter Marktrealität im digitalen Zeitalter, der weiteren Fortschritt garantiert. Meine Damen und Herren, gerade in einem vielschichtigen Transformationsprozess sind die Mitarbeiter ein aussagekräftiger Seismograf für die Lage eines Unternehmens. Über 100.000 Rückmeldungen hatte unsere Mitarbeiterbefragung im Oktober, die gerade abgeschlossen worden ist, mehr als je zuvor. Die Ergebnisse verzeichnen in allen Kategorien im Vergleich zu den Befragungen 2017 und 2019 eine wirklich ausgesprochen positive Entwicklung. Die übergroße Mehrheit unserer weltweiten Mannschaft blickt mit Zuversicht in die Zukunft der BMW Group über alle Ressorts- und Hierarchieebenen hinweg. Mir zeigt dieser Spirit und der Optimismus. Unsere Mannschaft begreift die Transformation wirklich als Chance. Wir haben die richtige Balance aus Disruption und Stabilität und wir verbinden konsequent Wandel und Verantwortung. Wir finden Lösungen und sind mit sehr hohem Tempo unterwegs. Und dabei nehmen wir gleichzeitig die Menschen mit. So bleibt die BMW Group langfristig auf Erfolgskurs, profitabel, innovativ und verantwortungsvoll. Vielen Dank.
So, vielen Dank, Oliver Zipse. Nun, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir Zeit für Ihre Fragen. Ich möchte nun bitten, die technischen Hinweise für die Konferenz zu geben.
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 1. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Frage zu stellen. Um Ihre Frage zurückzuziehen, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 2. Wenn Sie heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über den Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen Moment für die erste Frage bitte. Die erste Frage ist von Gabriel Wirth, Bayerischer Rundfunk. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, grüße Sie. Ich würde gerne wissen, wie geht es denn jetzt weiter im vierten Quartal? Rechnen Sie mit weiteren Produktionskürzungen? Wie viele Autos werden es denn heuer weniger? Und wird es künftig auch so sein, dass man mit weniger Absatz mehr Umsatz und Gewinn macht? Oder ist sowas zeitlich befristet nur möglich?
Danke, Herr Wirth. Ich gebe das gleich weiter an Herrn Peter.
Herr Wirth, Sie stellen zwei zentrale Fragen. Zum einen, wie geht es im vierten Quartal weiter? Das hatte ich ja ausgeführt. Wir gehen weiterhin davon aus, dass wir zwischen 9,5 und 10,5% liegen. Wenn Sie das dritte Quartal sich anschauen, sind wir da, glaube ich, ziemlich gut unterwegs. Ich gehe davon aus, der erste Monat des vierten Quartals ist bereits hinter uns. Da hat es keine großen Überraschungen gegeben, auch wenn die von uns bereits angekündigten Produktionsthemen sich realisiert haben. Ich gehe davon aus, dass das vierte Quartal wie geplant verläuft und wir genau in dem Korridor zwischen 9,5 und 10,5 dann auch landen werden. Die Formel ist nicht weniger Absatz, mehr Ergebnis, sondern die Formel ist, die Aufgabe ist, die gute Preisdurchsetzung, die wir jetzt erreicht haben, das gute DB-Niveau, das wir erreicht haben, zu halten. Denn wir planen logischerweise, sonst würden wir nicht die ganzen Investitionen vornehmen, wir planen weiter zu wachsen. Wir planen weiter zu wachsen und wir wollen gleichzeitig das Deckungsbeitragsniveau, das Ergebnisniveau pro Fahrzeug auf dem Niveau halten. Und genau deswegen haben wir im Rahmen unseres Performance-Programms zahlreiche Initiativen aufgesetzt, die genau das zum Ziel haben und die sowohl das Segment Automobile als auch das Segment Finanzdienstleistungen betreffen.
Gut, vielen Dank, Herr Peter. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage ist von Max Hegler, Süddeutsche Zeitung. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Vielen Dank. Guten Morgen, die Herren. Ich habe drei kurze Fragen. Zum einen, was die elektrifizierten Fahrzeuge, die BEVs, anbelangt. Da gibt es ja auch eine enorme Kundennachfrage nach dem BMW i3. Sie haben ja erklärt, dass die Fertigung abhängt von der Nachfrage, die ist nun extrem hoch, aber wie es aussieht, wird es im kommenden ersten Halbjahr auslaufen. Es hat wohl mit den Zuliefersituationen zu tun. Das Fahrzeug würde zu teuer werden, wenn man es verlängert. Vielleicht könnt ihr das mal erläutern, wie sich da quasi die Nachfrage und das Angebot quasi kreuzen. Das zweite wäre, die Chipkrise als solche scheint ja ein Segen zu sein für die BMW Group. Herr Peter, Sie haben ja auch gerade ausgeführt, dass es die Formel nicht ist, weniger Absatz, mehr Ergebnis, aber es schaut ja alles so aus. Könnte man ja nun mit JSP sagen, ja, die Chipkrise sollte es noch länger geben. Man kann sich da ganz gut einrichten. Stimmen Sie da meiner Hypothese zu oder nicht? Und das dritte ist, wir müssen immer wieder mal drauf kommen, auf den Börsenkurs eines Wettbewerbers aus den USA, der die Billion geknackt hat. und da in anderen Sphären ist. Ja, wir kennen da die Umstände, aber gibt euch das zu denken oder schaut man da mit Verwunderung nach Kalifornien? Vielen Dank.
Gut, danke, Herr Hägler. Dann würde ich vorschlagen, Herr Zipse beginnt mit dem Thema I3 und dann Chipkrise und Börsenkurs macht Herr Peter. Herr Zipse, bitte.
Guten Morgen, Herr Hägler. Zum I3 können wir erstmal sagen, das Auto wird mehr als 9 Jahre lang gelaufen sein. Und es gibt kein Fahrzeug in der BMW-Geschichte, das so lange ohne einen ganz großen LCI gelaufen sich und ich auch in den letzten Jahren sich extrem großer Beliebtheit erfreut hat. Haben Sie trotzdem Verständnis, dass wir zu zukünftigen Planen noch keine Aussagen treffen möchten? Das Zeitpunkt der Produktionsende des BMW i3 ist auch abhängig von der schnell wachsenden Modellpalette der BMW Group BEV-Familie. Fest steht aber, das können wir schon sagen, auch nach dem Ende des BMW i3 werden wir weiterhin ein BEV-Modell im Premium-Kompaktwagen-Segment anbieten. Ein Nachfolger wird aber nicht zwangsläufig die Modellbezeichnung BMW i3 tragen. Trotzdem, wir freuen uns natürlich sehr über den hohen Markterfolg dieses Fahrzeuges.
Danke, Herr Zipse. Herr Peter.
Herr Hägler, die Halbleiterkrise ist definitiv kein Segen. Warum? Weil wir eine hohe Anzahl von Auftragseingängen haben, die wir nicht so schnell bedienen können, wie wir sie gerne bedienen würden. Und wenn Sie sich die verbesserte Preisdurchsetzung und die verbesserte Ergebnissituation pro Fahrzeug anschauen, dann ist das ein Trend, eine Tendenz, die bereits vor der Halbleiterkrise bei uns begonnen hat und die auch verursacht ist durch eine sehr präzise Steuerung auf Modellebene, auf Marktebene, die also nicht ausschließlich durch eine Verknappung des Angebots aufgrund von Halbleiterthemen verursacht ist. Was Börsenkurs von anderen Unternehmen angeht, ich konzentriere mich auf unsere Aufgaben, die vor uns sind. Ich glaube, die zentrale Aufgabe ist, und der Herr Zipse hat das sehr klar ausgeführt in seiner Rede eben, ist die Transformation der Industrie in den kommenden 10 Jahren. Ich sehe uns da in einer sehr starken Position, ausgehend von, das hatte ich ja gesagt, von der Fähigkeit, aufgrund unserer Ergebnisqualität, aufgrund unserer starken Finanzposition, aufgrund unserer starken Bilanz. Wir haben weiterhin das zweitbeste Rating aller Automobilhersteller weltweit und das beste der europäischen Automobilhersteller, sehe ich uns in der Lage, diese Transformation zu gestalten und zu finanzieren. Und die betrifft insbesondere 2 Themen, das emissionsfreie Fahren auf der einen Seite und die Digitalisierung von Produkten und Prozessen auf der anderen Seite.
Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage ist von Viktoria Waldersee Reuters. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Dankeschön, guten Tag. Ich hätte 2 Fragen. Erstmal zum Thema Magnesium. Wir wissen, dass Sie schon gesagt haben, es gibt noch keinen Mangel. Wir wissen aber auch, dass selbst wenn China die Produktion wieder hochfährt, es mehrere Monate dauern könnte, bis das Produkt Europa erreicht. Insofern wollten wir fragen, wie BMW jetzt schon sich für diese Situation vorbereitet und ob Sie ein bisschen mehr erklären könnten, wie genau BMW eigentlich seine Magnesiumversorgung verwaltet. Also haben Sie direkte Beziehungen zu Lieferanten oder kaufen Sie nur fertige Produkte, die Magnesium enthalten? Und nehmen Sie jetzt irgendwelche Schritte, um Ihre Lieferkette halt zu diversifizieren? Die 2. Frage ist einfach, ob Sie ein bisschen mehr erzählen können zur Aussicht für 2022. Wir wissen, die Chipkrise wird Sie weiterhin beschäftigen. Können Sie noch etwas dazu sagen? Dankeschön.
Danke, Frau Waldersee. Dann würde ich sagen, Thema Magnesium beginnt Herr Zipse und dann Herr Peter.
Ja, Frau Waldersee, vielen Dank für Ihre Frage. BMW hat nur ein Bauteil, das aus Magnesium besteht. Ein größeres Bauteil, das ist ein Instrumententräger. Ansonsten beziehen wir keine direkten Magnesiumprodukte und der Hauptmagnesiumbedarf geht in die Aluminiumproduktion. Also bis auf diesen Instrumententräger verbauen wir eigentlich kein Magnesium. Und wir können heute sagen, dass die kurzfristig reduzierte Magnesiumproduktion in China keine aktuellen Auswirkungen auf unsere Produktion haben. Wir stehen ständig in einem sehr engen Austausch zu unseren Lieferanten. Und unsere Prognose ist auch, dass das keine Auswirkungen haben wird.
Vielen Dank.
Ja, Frau Walde, den genauen Ausblick 2022, den machen wir natürlich dann im März kommenden Jahres. Aber vielleicht mal ein paar Gedanken zu 2022. Ja, die Halbleiterthemen werden uns definitiv in das Jahr 2022 und wahrscheinlich auch in das zweite Halbjahr 2022 begleiten. Trotzdem sind wir entschlossen, unseren sehr erfolgreichen Kurs fortzusetzen. Das gilt insbesondere auch für die voll elektrifizierten Fahrzeuge in 2022. Wir hatten es bereits eben erwähnt, dass wir sehr gute Auftragseingänge nicht nur für die neuen Produkte i4 und iX haben. Herr Hegler hatte ja auch vom i3 eben gesprochen, aber auch der Mini, der vollelektrische Mini, verzeichnet sehr gute Auftragseingänge und entsprechend sind wir sehr zuversichtlich, dass wir hier sehr deutlich in 2022 nochmal zulegen und nochmal wachsen können und damit auch die langfristige Zielrichtung in Richtung 2030 weiter sehr erfolgreich bestreiten.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage ist von Franz Hubig, Handelsblatt. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, schönen guten Morgen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Herr Zips, Sie hatten vorher nochmal Technologieoffenheit betont. Ich hätte dahingehend noch eine Frage zur Kapitalallokation. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Bei Ihren Freunden in Stuttgart ist es ja so, die sagen, die entwickeln keine Plug-in-Hybride mehr, investieren kein Geld mehr in neue Verbrennungsmotoren und alles, was künstlich investiert wird, soll in reine Elektroplattformen gehen. Wie ist es bei Ihnen bei diesem technologisch offenen Ansatz? Werden Sie dann noch weitere Generationen an Plug-ins entwickeln und weitere Generationen von Verbrennern oder ist es auch alles rein elektrisch? Besten Dank.
Vielen Dank, Herr Hubig. Herr Zipse, bitte.
Ja. Haben Sie Verständnis, es ist so ein komplexes Thema einer Antriebsallokation nicht in einem Satz zusammengefasst werden kann. Kurz vielleicht nochmal zu den Verbrennern. Alle Hersteller werden sich ja auf EU7 vorbereiten müssen. Das heißt, das wird auch Geld kosten und ich kenne keine Aussage, dass jemand sagt, er hört jetzt auf damit und macht EU7 nicht mehr. Wir rechnen damit, dass EU7, die nächste Emissionsgesetzgebungsstufe 2025 auf den Markt kommt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt wird keiner aus dem Verbrenner aussteigen. Auch darauf bereiten wir uns vor. Die Technik ist übrigens dafür bei BMW bereits fertig entwickelt. Und wir werden EU7 können, auch nachdem die endgültige Gesetzgebung vermutlich im ersten Quartal nächsten Jahres dann verkündet werden wird. Zweitens, wenn Sie auf die Weltmärkte schauen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie haben die Fähigkeit, alle Märkte weltweit zu bedienen, je nach Ihren regionalen Unterschieden. Und das muss ich Ihnen vermutlich nicht erzählen. Die Welt ist sehr, sehr unterschiedlich, selbst innerhalb von Europa. Wenn Sie die Fähigkeit haben, dann sollte man das aus unserer Sicht auch tun und wir werden das tun, weil wir die Fähigkeit haben, alle Antriebsformen zu entwickeln, sie sehr synergetisch zu verbinden über Baukästen und flexible Plattformen und wir werden damit wachsen. Das sehen Sie bereits dieses Jahr und es wird in den nächsten Jahren weitergehen. Das größte Wachstum hingegen, also das prozentuale Wachstum und auch der Großteil unserer Investitionen geht natürlich jetzt in Elektromobilität, weil wir dort sehr viel Geld investieren, die Werke umzubauen, Produkte zu entwickeln und den steigenden Marktbedarfen zu folgen. Also es passiert in einer Gleichzeitigkeit und viele der Investitionen, die wir getätigt haben, sind bereits geflossen in den Umbau der Werke und die Vorbereitung, diese gleichzeitig zu machen. Das heißt, wir werden massiv das Thema reine BEVs und auch Plug-in-Hybride weiter wachsen zu lassen, mit den BEVs klar im Fokus. Wir glauben, in diesem Jahrzehnt, und ich rede hier über ein weltweites Szenario, unabhängig von der Förderung, Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, ob was gefördert wird oder und ob kein Marktbedarf da ist. In diesem Jahrzehnt rechnen wir noch mit einem robusten Markt für Plug-in-Hybride, auch wenn der nicht mehr so rasant wächst wie die Rheinbase.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage ist von Joe Miller, Financial Times. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Ich habe eine Frage zum Thema Halbleiten.
Joe, wir sitzen in München.
Ja, ich bin in Frankfurt.
Genau, weil Sie haben gesagt, guten Morgen nach Frankfurt.
Aus Frankfurt.
Genau, aus Frankfurt. Gut, okay.
Aus Frankfurt habe ich gesagt.
Gut, wollte nur sagen, dass wir aufpassen. Sorry, alles gut. Alles gut. Wir Münchner, wir sind so, wir legen schon Wert drauf, dass wir München sind. Gut, sorry, Joe, also jetzt, bitte, Entschuldigung.
Kein Problem. Ja, Entschuldigung. Ja, ich habe eine Frage zum Thema Halbleiten. BMW hat viel weniger unter Lieferengpässen gelitten als die Konkurrenz. Können Sie erstens etwas genauer erklären, warum das so ist? Haben Sie einen besseren Überblick über Ihre Lieferkette? Haben Sie Vorräte an Chips angelegt? Haben Sie mehr für Chips gezahlt? Und zweitens, es wird in Brüssel argumentiert, dass mehr Halbleiterproduktion in Europa weitere Engpässe verhindern würde. Ist das nach Ihrer Meinung wirklich der Fall oder geht es eher um ein besseres Management der Lieferkette? Danke.
Gut, danke Joe. Ich gebe das mal an Herrn Zipse weiter.
Ja, guten Morgen, Herr Miller, Grüße nach Frankfurt aus München. Die Halbleiterkrise, und ich versuche wirklich den Begriff Krise zu vermeiden, weil eine Krise ist etwas, wo Sie nicht mehr wissen, was Sie tun sollen. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Wir reagieren sehr flexibel in unseren Wertschöpfungsketten, also Produktion, Lieferanten, Rohstoffbeschaffung, um darauf reagieren zu können. Und wir haben immer schon einen sehr guten Überblick über unsere Wertschöpfungsketten gehabt. Das kommt uns jetzt zugute, dass wir sehr genau wissen, wer unsere Lieferanten sind, nicht nur auf der First-Tier-Ebene, sondern bis ganz runter zu den Rohstoffen. Das heißt, wir haben einen sehr guten Überblick und wir haben auch im Sinne, wie wir mit Lieferanten umgehen, immer ein faires Agreement des Handelns, gerade wenn es mal nicht so einfach ist. Und das zahlt sich jetzt natürlich aus. Insofern glaube ich schon, dass unser Wertschöpfungskettenmanagement sehr, sehr gut ist. Dahinter steckt natürlich zwei Themen. Das heißt, was passiert in Investitionszyklen in der Halbleiterindustrie, wo der weltweite Bedarf jetzt einfach hochgeht. Und so wie ich es momentan sehe, überall auf der Welt wird momentan in zusätzliche Kapazitäten investiert, massiv sogar. Nur diese Investitionen haben einen Vorlauf von 18 bis 24 Monaten. Und wir sind jetzt genau in dieser Vorlaufzeit. Deswegen glaube ich, das wird sich irgendwann bereinigen, wenn wir durch diese Vorlaufzeit durch sind. Und meine Prognose ist, ab Mitte 2022 werden die ersten Investitionen dann auch spürbar werden. Die zweite Frage ist eher eine regionale Wertschöpfungsverteilung. Das ist Ihre Frage, brauchen wir mehr Halbleiterproduktion in Europa? Ja, natürlich brauchen wir mehr Halbleiterproduktion in Europa. Das heißt nicht, dass man alle Halbleiter hier produzieren muss, aber ich denke, einen angemessenen Wertschöpfungsanteil sollte man hier auch mit der neuesten Technologie hier ansiedeln.
Okay, vielen Dank aus Frankfurt.
Jo, danke Joe, danke. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage ist von Daniel Zwick, Die Welt. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Morgen aus Berlin. Ich hätte drei kurze Fragen, vor allen Dingen zum Thema BEV. Sie schreiben, dass Sie ein Wachstumsziel haben von plus 20% bei den vollelektrischen Autos in den kommenden Jahren pro Jahr. Ist das ziemlich ein bisschen unambitioniert, wenn man sich ansieht, dass Ihre BEVs im Vergleich zum letzten Jahr um 120% gewachsen sind und eigentlich jetzt erst die richtig große Modelloffensive kommt? Also könnten es nicht vielleicht ein bisschen mehr als 50% pro Jahr werden? Zum Zweiten, nochmal in Bezug auf die Halbleiter, werden denn die BEVs bei Ihnen bevorzugt mit Halbleitern versorgt in der Produktion? Das macht zum Beispiel bei VW, habe ich das auch so verstanden, dass man da, wenn die Bauteile knapp sind, das vor allen Dingen erstmal in die Elektroautos gibt und die anderen ein bisschen zurückstellt. Und die dritte Frage knüpft an das an, was Sie gerade gesagt haben, Herr Zipse, zu den Plug-in-Hybriden. Da sagten Sie, die werden weiter wachsen, unabhängig von der Förderung. Glauben Sie denn, dass das auch in Deutschland so kommen wird? Im Moment wird ja offenbar in der künftigen Regierungskoalition darüber diskutiert, dass man die bei Förderung also mindestens umbauen, wenn nicht sogar abschaffen würde. Danke.
Gut, vielen Dank, Herr Zwick. Herr Zipse, bitte.
Herr Zwick, Sie haben ja drei Fragen gestellt. Erstmal das BEV-Wachstum. Da haben Sie schlichtweg eine falsche Information. Wir wachsen bis 2025 mit mindestens 50% pro Jahr und nächstes Jahr über 100%, übrigens genauso wie in diesem Jahr. Wir sind jetzt dieses Jahr auch deutlich über 100% gewachsen. Das wird sich nächstes Jahr wiederholen. Und im Schnitt werden wir bis 2025 aus heutigen um über 50% wachsen. Sie haben vermutlich mit Marktanteilen und Wachstum, die haben Sie durcheinander gebracht eben. Also das kann ich eindeutig so nicht bestätigen, wie Sie es gesagt haben. Die zweite Frage ist, bevorzugen wir BEVs vor anderen Fahrzeugen? Wir bevorzugen hier eigentlich gar nichts, sondern wir versuchen den Marktwachstumsbedingungen nachzufahren und das betrifft sowohl BEVs, die stark wachsen, deswegen bekommen die auch viele Chips ab, aber es betrifft eben nicht nur BEVs. Und Ihre dritte Frage, die PHEVs, jetzt mal unabhängig von der Förderung, es ist ein hochattraktives Kundenangebot für Kunden, die Wert auf Klimawirkung, denn PHEVs sind besser als jeder Verbrenner im absoluten Verbrauch, und die sich noch nicht trauen oder nicht die Randbedingungen haben, sich einen BEV zu kaufen. Also die Marktnachfrage ist sehr hoch. Das treibt uns natürlich. Und wenn die gefördert werden, was die für richtig halten, dann hilft das natürlich dabei.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage ist von Christoph Rawald, Bloomberg News. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, einen schönen guten Morgen. Ich hätte eine Frage bitte an Herr Zipse. Herr Dies hat sich jüngst Ihren Äußerungen zu einer möglichen Kooperation im Bereich Software angeschlossen. Gab es seither einen erneuten Kontakt zwischen BMW, VW und gegebenenfalls Daimler oder kam es dazu bislang noch nicht? Laut Aussage von Herrn Hildenberg gab es ja vor einigen Monaten bereits einige Sondierungsgespräche, die nicht zum Erfolg geführt haben. Vielleicht könnten Sie uns da eine Indikation geben, ob der Gesprächsfaden wieder aufgenommen worden ist in der Zwischenzeit. Dankeschön.
Herr Zipse, bitte.
Ja, erstmal jegliche Form von Kooperation mit anderen OEMs unterliegen sehr, sehr stringenten Compliance- und Kartellvorschriften. Ja, also da redet man nicht einfach mal so miteinander, sondern das ist ein sehr klarer Prozess. Und wir reden mit vielen Herstellern und auf weitere Details möchte ich heute hier gar nicht eingehen.
Alles gut, danke. Dankeschön. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage ist von Christian Hessner Fortune. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Morgen. Zwei Fragen meinerseits. Erstens, mit dem Halbleiterengpass haben einige OEMs neu über das Thema gedacht. Mercedes und Volkswagen überlegen, Chips vielleicht selber zu designen. Wie steht BMW dazu? Und zweitens, zum Thema updatefähigen Flotte, 2,5 Millionen. Fahrzeuge, was könnte BMW damit verdienen, wenn diese Flotte existiert? Welche Umsätze kann man damit generieren? Danke.
Gut. Okay, dann fangen wir mit Herrn Zipse an und dann Herr Peter.
Ja, die Kompetenz, Ihre gesamte Softwarearchitektur zu beherrschen, zu konzipieren, ist nicht ausschließlich eine Eigenleistungsfrage. Wir haben sehr, sehr hohen Anteil daran. Ich würde aber davor warnen, Sie nur die Kompetenz einer Eigenleistungsfrage festzumachen. Wir fühlen uns da sehr kompetent, gerade wenn Sie das Fahrzeug iX anschauen und in der nächsten Generation Fahrzeugarchitektur neue Klasse. wird es eine dominante Rolle spielen, unabhängig davon, welchen Eigenleistungsanteil wir darin haben.
Herr Peter?
Herr Hetzner, wir gehen davon aus, dass wir bis Ende diesen Jahrzehnts mit digitalen Dienstleistungen, die entweder ab Werk oder eben over the air abgedatet werden können, einen Umsatz von rund 5 Milliarden Euro machen werden. Und die ersten Piloten, insbesondere was Over-the-Air-Update-Fähigkeit angeht, nicht nur Fähigkeit, sondern eben Umsatzgenerierung daraus, die seit 2019 laufen, die sind ziemlich gut unterwegs.
Ganz kurz nur diese 5 Milliarden, das ist jährlich oder insgesamt?
5 Milliarden, ja. In 2030 sollten wir dann die 5 Milliarden erreicht haben.
Danke.
Gut, danke Christian Hetzner. Dann haben wir jetzt noch 5 Minuten. Ich würde sagen, wir machen noch 2 Fragen, bitte.
Die nächste Frage ist von William Boston, Wall Street Journal. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Hi, können Sie mich hören?
Yes, Bill. Ja, ja, wir können Sie hören.
Dann, ich versuche 2 kurze Fragen einzuschieben. Der R&D-Anteil von Elektrofahrzeugen in Ihrem Bericht heute haben Sie R&D-Ausgaben erläutert, wie Sie das immer machen. Wie viel davon ist Elektrofahrzeuge? Zum Thema mehr verdienen mit weniger Autos. Ein Kollege hat das schon angesprochen, aber ich würde gerne wissen, was Sie aus dieser Erfahrung lernen und ob Sie vielleicht sehen, dass es da durch die Priorisierung von Bauteilen für höher verdienende Autos, ob Sie eine Möglichkeit sehen, in Zukunft Ihre gesamte Produktpalette ein bisschen zu reduzieren, dass sie vielleicht bestimmte Modelle nicht mehr brauchen. Das war's.
Gut, also danke, Bill. Ich gebe das mal an Herrn Peter weiter.
Ja. Ja. Herr Boston, gehen wir zunächst mal in Ihre erste Frage. Was ist der R&D-Anteil von EVs? Wir gehen davon aus, und das ist in unserer Planung abgebildet, dass sowohl CAPEX als auch R&D in den nächsten Jahren auf deutlich über 50% für XEVs hochlaufen wird. Und das ist auch sehr schlüssig, wenn Sie sich unser Ziel anschauen, 50% vollelektrische Fahrzeuge in 2030 dann mindestens von unserem Gesamtabsatz abzusetzen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, was erfreulich ist, und das ist nicht nur eben nicht nur die Halbleiterkrise, sondern wir haben schon sehr frühzeitig mit, wir nennen das Granular Performance Management, uns darauf fokussiert, mehr Ergebnis pro Fahrzeug zu erwirtschaften. Ich glaube, die letzten anderthalb Jahre haben gezeigt, dass wir da, anderthalb, zwei Jahre haben da gezeigt, dass wir da sehr gut unterwegs sind. Das sehen wir in über alle großen Regionen hinweg. Ein ganz wichtiger Aspekt ist dabei, deswegen habe ich es auch explizit angesprochen in meiner Rede, dass wir das Supply Management nochmal weiter optimieren und hier auch mit unseren Vertriebspartnern im Handel einen etwas anderen Ansatz in Zukunft unabhängig von der Halbleiterfrage fahren werden. Das heißt, wir erkennen, dass wenn man attraktive Produkte hat, wie wir es momentan im Portfolio haben, dann ist der Kunde durchaus bereit, die eine oder andere Woche auf sein Fahrzeug zu warten.
Gut, vielen Dank, Bill Boston. Und nun die letzte Frage, bitte.
Die letzte Frage ist von Marco Engelmann, dpa AFX. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Morgen in die Runde. Vielen Dank, dass ich da noch reinpasse. Ich habe mal mit Blick auf die kommenden Jahre vielleicht eine Frage, die sich vielleicht selbst erklärt. Aber Herr Zitze, Sie haben ja da diese neue Klasse angekündigt ab 2025. Wie muss man sich das denn eigentlich vorstellen, was da für Vorlaufinvestitionen für nötig sind? Ich meine, man denkt ja immer so, ja, es ist jetzt im Übergang zu Elektro und dann kommen ja auch noch die ganzen Digitalisierungsoffensiven dazu. Aber ich verstehe das so, dass die neue Klasse ja ein bisschen mehr sein soll als nur das, also neues Design. Ab wann sind dafür größere Vorlaufinvestitionen nötig und ja, vielleicht auch in welcher Größenordnung? Und als zweite kleine Zusatzfrage, diese Over-the-Air-Updates, der Herr Weber hatte das ja auch mal gesagt, dass er da 5 Milliarden anteilt für 2030. Wie viel der heute normalen Grundfunktionen müssen Sie denn für diese 5 Milliarden hinter eine Paywall stecken? Also das scheint mir immer sehr hochgegriffen, wenn Sie da mal was zu sagen können. Danke.
Gut, vielen Dank. Herr Zipse, bitte.
Die neue Klasse kommt ja zu einem Zeitpunkt, wo auch andere Architekturen erneuert hätten werden müssen. Also das kommt nicht, das dürfen Sie sich nicht so vorstellen, als wäre das on top. Und die Investitionen sind für BMW stemmbar und die laufen praktisch Anfang nächsten Jahres schon hoch und werden dann natürlich ansteigen bis im Jahr 25, wenn die ersten Fahrzeuge auflaufen. Und es ist ja kein einzelnes Fahrzeug, sondern es ist eine gesamthafte Architektur, wie Sie richtig erwähnen, Elektrifizierung, Digitalisierung, Leichtbau und so weiter. Aber Sie dürfen das sich nicht so vorstellen, als käme das ausschließlich on top, denn natürlich entwickeln wir die anderen Architekturen, die werden dann nicht abgeschaltet, aber die werden natürlich dann stehen nicht mehr so im Fokus als alleinige Architekturen.
Herr Engemann, ich glaube, die 5 Milliarden, die 5 Milliarden, das hatte ich ja ausdrücklich gesagt, das ist sowohl ab Werk als auch over the air. Und bei over the air ist eines zu berücksichtigen, und das erleben wir ja alle tagtäglich, dass sich die Digitalindustrie, die Dinge, die wir alle auf unseren Smartphones nutzen, sehr schnell entwickeln. Unser eindeutiges Ziel ist es, den Kunden die Möglichkeit zu geben, auch diese Funktionalitäten, selbst wenn sie später entwickelt worden sind, in das Fahrzeug reinzubekommen. So, das ist beispielsweise ein Thema, und so richten wir auch unsere Architektur, das Bordnetz entsprechend aus, um genau das zu machen. Also geht es nicht nur, da geht es nicht darum, dass man Dinge von ab Werk in einen späteren Zeitraum verschiebt. Das wäre auch betriebswirtschaftlich nicht besonders zielführend, sondern es geht insbesondere darum, dass man über den Lebenszyklus des Fahrzeugs das Fahrzeug weiterhin im Digitalbereich sehr attraktiv halten kann, über diesen Weg.
Gut, vielen Dank, Nicola Peter, vielen Dank, Oliver Zipse, vielen Dank an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das war unsere Telefonkonferenz zum dritten Quartal. Ich wünsche Ihnen nun einen schönen Tag und ganz wichtig für uns alle, bleiben Sie gesund. Alles Gute und Servus aus München. Servus, Wiedersehen.